Ja, wir hatten ja letztes Mal die beiden wichtigsten Wirkorte Jesu in Galiläa, Nazareth und Kapernaum, uns etwas angesehen, zusammen mit den größeren Nachbarstädten Sepphoris und Tiberias, und für die Zeit Jesu gesehen, dass Nazareth und Kapernaum sehr kleine Dörfer von vielleicht ein paar hundert Einwohnern waren, während eben Sepphoris und Tiberias wirkliche Städte waren, die auch hellenistisch-römisch beeinflusst waren. Hatten aber auch gesehen, dass entgegen dem, was die Forschung lange vermutet hatte, Galiläa mehrheitlich, sei es nun Dörfer oder Städte, von Juden bewohnt war. Also man das durchaus nicht als eine heidnische Umgebung sehen kann. Das war so für die Zeit Jesu. Dann hatten wir gesehen, wie im zweiten Jahrhundert, Anfang des dritten Jahrhunderts, Sepphoris und Tiberias nacheinander zum Sitz des jüdischen Sanhedrin werden. Also das Zentrum des Judentums sich von Jerusalem, in dem keine Juden mehr wohnen dürfen, nach Galiläa verlagert, hatten dort einen kleinen Einblick in wichtige Rabbinen, die dort gewirkt haben, bekommen. Und jetzt gehen wir also etwas weiter in die byzantinische Zeit. Also eigentlich ist es üblich, als die byzantinische Zeit eben im östlichen Teil des Römischen Reiches, das Oströmische Reich, so zu bezeichnen, in dem Moment, wo es christlich wird. Also ein brauchbares Datum dafür ist das Konzil von Nizäa 325, was oft genommen wird, obwohl die Dinge natürlich nicht so klar voneinander getrennt sind. Aber eben für unsere Zeit ist wichtig, dass eben wir jetzt auch etwas von Christen in Galiläa erfahren, was in den vorigen Jahrhunderten nicht der Fall war, eigentlich auch nicht so überraschend ist, da es ja eine verfolgte Religion war, die von daher wenig Spuren hinterlassen konnte. Und wir haben also auch gewisse Konflikte wohl zwischen den Juden, die ja eben auch gerade in Tiberias dann in der byzantinischen Zeit ihr Zentrum mit dem Sitz des Sanhedrin haben. Und eben auch die große Frage, was waren das überhaupt für Christen, die in Galiläa gewohnt haben? So das Erste, was vielleicht überraschend ist, dass wir in Galiläa im Unterschied zu Jerusalem viel weniger Pilgerberichte haben. Und es scheint, dass sozusagen nicht Nazareth und Kapernaum nicht notwendigerweise auf der üblichen Pilgerroute lagen, im Gegensatz zu dem, was heute durchaus üblich ist. Und eine der Vermutungen ist, dass es vielleicht in beiden Orten eine judenchristliche Gemeinde gegeben hat und die, für die es inzwischen ja mehrheitlich heidenchristlich gewordene Christentum, die auch schon nicht mehr so ganz orthodox galten und man von daher die vielleicht weniger besuchen wollte. Und wir haben ja auch mit dem Konzil von Nizäa so erste Versuche, wirklich festzulegen, was denn nun rechtgläubiges Christentum ist, und da eben auch so die ersten Ausgrenzungen kommen. Das muss aber nicht notwendigerweise heißen, dass doch schon überall im Römischen Reich und auch in dem doch recht abgelegenen Galiläa schon so funktioniert haben muss. Und noch viel mehr gilt das auch für die Trennung zwischen Juden und Christen. Auch da hat man in der Forschung lange gesagt, das war schon klar, Ende des ersten Jahrhunderts, wird oft von der Synagoge, von der Synode von Jawne, kurz nach der Tempelzerstörung im Jahr 70 gesprochen, dass da schon in das 18-Bitten-Gebet der Juden die Verfluchung der Ketzer und damit der Christen eingebaut wurde und man demnach gesagt hat, also ein Jude konnte nicht mehr an Jesus glauben und auch in die Synagoge gehen. Heute sagt man auch da, dass diese Trennung viel länger gedauert hat und es noch viel mehr Mischidentitäten gegeben haben, dass es durchaus Leute gab, die sich weiter als Juden verstanden haben, in der einen oder anderen Weise Gebote eingehalten haben, aber Jesus als den Messias angesehen haben, so dass man also nicht unbedingt das immer so klar auseinander dividieren kann. Und manche Forscher meinen, dass das durchaus noch einige Jahrhunderte gedauert hat, bis wirklich ganz klar wurde, die einen sind Juden, die anderen sind Christen und man kann nicht beides sein, sozusagen. Und diese Verwirrung werden wir eigentlich auch in unseren Texten sehen, dass man auch hier sehr schwer eigentlich festlegen kann, wer was gebaut hat, wer wann wo gelebt hat, ist alles nicht so einfach. Vielleicht ist auch kein Zufall, dass so der erste Text, den wir jetzt aus dem 4. Jahrhundert haben, von Epiphanius von Salamis, geboren im Land Israel in Eleutheropolis, heute mit dem hebräischen Namen Beit Guvrin, etwas südlich von Beit Shemesh, später dann Bischof von der Stadt Salamis auf Zypern. Und der hat ein sogenanntes Panarion verfasst, das heißt wörtlich die Hausapotheke. Er ist de facto ein Verzeichnis häretischer Lehren. Also Hausapotheke ist auch der Gedanke, wie man sozusagen diese häretischen Lehren wieder in Ordnung bringen kann oder beziehungsweise sich von ihnen fernhalten kann. Und diese Verzeichnisse von häretischen Lehren werden wirklich in dieser Zeit bei vielen Kirchenlehrern ein Genre, das man aufschaut. Und da merkt man eben auch, das hat es in früheren Jahrhunderten noch nicht so gegeben, dass man eben anfängt zu definieren, wer rechtgläubige Christen sind. Und inmitten dieses Buches, wo Epiphanius also häretische Lehren verzeichnet, da kommt er eben auch zu verschiedenen judenchristlichen Gruppen. Und da begegnet uns dann ein Herr, der für die ersten Kirchbauten, von denen wir wissen, in Galiläa verantwortlich gemacht wird, nämlich ein Herr namens Josef, der aus Tiberias stammte. Und der eben ursprünglich Jude war, der sich dann hat taufen lassen. Und Epiphanius sagt, also er hätte selber diesen Josef getroffen und erzählt also, was der ihm von sich erzählt hat. Einer von ihnen, also der konvertierten Juden, war Josef von Tiberias, geboren in der Zeit des seligen Kaisers Konstantin des Älteren. Diesem Josef wurde vom Kaiser selbst der Rang eines Comes, also eines Grafen, verliehen. Und er bekam die Vollmacht, in Tiberias selbst eine Kirche für Christus zu bauen. Ebenso in Diocesarea, was der griechische Name von Sepphoris damals war, Kapernaum und den anderen Städten. Dieser hatte auch viel von den Juden erlitten, bevor er mit dem Kaiser bekannt geworden war. Denn dieser Josef zählte zu ihren Würdenträgern. Das sind diese im Rang hinter den Patriarchen, welche Apostel heißen. Sie stehen dem Patriarchen zur Seite und verweilen mit ihm oft ununterbrochen in der Nacht wie am Tage, um zu beraten und ihm Gesetzesfragen vorzulegen. Und da merkt man natürlich, ist natürlich ein Skandal, wenn jemand, der eigentlich so einen hohen Rang unter den Juden hat, sich taufen lässt. Und die Geschichte geht dann sogar noch weiter. Josef hat dann behauptet, er hätte sogar den Patriarchen selber gesehen, wie er sich auf dem Totenbett hat taufen lassen. Das ist eine Sache, die man wahrscheinlich nicht historisch annehmen kann, aber so wie der Versuch zu zeigen, das Christentum dringt also wirklich in das Zentrum des Judentums in Tiberias ein. Er, der Kaiser, machte ihn zum Kommes und sagte ihm, er solle sich etwas wünschen. Josef bat den Kaiser um nichts als um diese große Gunst: die Erlaubnis, durch kaiserliche Verordnung Christi Kirchen in den Städten und Dörfern der Juden zu errichten, wo es noch niemandem gelungen war, Kirchen zu begründen, weil sich weder Griechen noch Samaritaner noch Christen unter der Bevölkerung befanden. Diese Regelung, keine Heiden oder die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen wäre andersstämmige, unter sich zu haben, wird besonders in Tiberias, Diocesarea, Nazareth und Kapernaum eingehalten. Josef erhielt nun ein Schreiben und die Vollmacht zusammen mit dem Titel und kam nach Tiberias und hatte auch Briefe mit, dass er sich staatlicher Gelder bedienen dürfe und selbst auf Staatskosten versorgt werde. Und so begann er in Tiberias zu bauen. Es gab in der Stadt bereits einen sehr großen Tempel. Ich denke, sie haben ihn Hadrianeion genannt. Und die Bürger hatten möglicherweise versucht, dieses Hadrianeion, das unvollendet dastand, in ein öffentliches Bad umzugestalten. Als Josef dies vorfand, nutzte er die Gelegenheit, und da er fand, dass bereits vier Wände aus 4 Fuß langen Steinen in einer gewissen Höhe errichtet waren, begann er von da an den Bau der Kirche. Obwohl sie, das heißt die Juden, dem Mann bei vielen Gelegenheiten Schaden zufügten, restaurierte er schließlich den ehemaligen Tempel in Tiberias und vollendete eine kleine Kirche. Dann verließ er die Stadt, ging nach Skytopolis, Bethchean, und ließ sich dort nieder. Er vollendete jedoch Gebäude in Diocesarea und gewissen anderen Städten. Also damit haben wir also einen Bericht, dass es selbst in Tiberias, dem Sitz des Patriarchats, gelungen ist, eine Kirche zu errichten. die Zeugnisse gegenüber den anderen Orten sind nicht so ganz klar. Natürlich ist die Frage, was macht man mit solchen Berichten, die natürlich nicht auf geschichtlicher Forschung der damaligen Zeit beruhen. Und dazu habe ich eine Analyse von Günther Stemberger gebracht, emeritierter Professor für Judaistik von der Universität Wien, der sich sehr viel mit diesen Themen befasst hat und auch immer sehr nüchtern an die Sachen rangeht, was man denn nun wirklich beweisen kann. Also er schreibt zu dem Text von Epiphanius. Der Text behauptet also für das zweite Viertel des 4. Jahrhunderts, dass es in Tiberias, Diozäsarea, Nazareth und Kapernaum nur Juden gab. Diese Aussage ist auf keinen Fall wörtlich zu nehmen. Die Mehrheitsverhältnisse sind damit aber sicher richtig wiedergegeben. In Tiberias ist tatsächlich erst um 400 ein Kloster nachgewiesen. Eine christliche Kirche ist natürlich schon früher denkbar, doch bisher nicht belegt. Erst im frühen 5. Jahrhundert haben wir Hinweise auf eine wachsende christliche Gemeinde in Tiberias. Auf dem Konzil von Ephesus 431 ist sie durch einen Bischof vertreten. Immerhin scheinen die Ausgrabungen von Kapernaum dort eine judenchristliche Gemeinde zu belegen. Nur einen Häuserblock von der Synagoge entfernt wurde ein achteckiger christlicher Kultraum freigelegt, unter dem sich eine ältere christliche Kultstätte befand. Das sogenannte Haus des Petrus. Die Pilgerin Egeria, die kurz nach 380 hier war, beschreibt eine Hauskirche. In Kapernaum aber ist aus dem Haus des Apostelfürsten eine Kirche geworden. Die Mauern stehen bis heute so, wie sie waren. Dort heilte der Herr den Gelähmten. Dort steht auch die Synagoge, in der der Herr den Besessenen heilte und zu der man über viele Stufen hinaufsteigt. Die Synagoge ist aus viereckigen Steinen errichtet. Demnach kann das ausgegrabene Oktagon damals noch nicht bestanden haben. Doch das darunterliegende Haus des Petrus ist viel älter. Wie die Ausgrabungen zeigen, wurde es um die Mitte des 4. Jahrhunderts umgestaltet, wobei der kleine Kultsaal einen mehrfarbigen Boden erhielt. Der Ausgräber Corbo meint, dieser Umbau sei wahrscheinlich von Josef, dem Kommes von Tiberias, für die Judenchristen von Kapernaum gemacht worden. Damit folgt der Etester, der die Graffiti dieses Komplexes ediert hat und wegen des Zusammenhangs bei Epiphanius, dieser spricht ja von den Ebioniten, einer judenchristlichen Gruppe, und sagt dann, einer von diesen war Josef, den Kommes Josef als Ebioniten ansieht. Leider ist die Interpretation von Tester zu fantasievoll, als dass man sie ernst nehmen könnte. Nach ihm war es Aufgabe Josefs, in das judenchristliche Ghetto des bekannten Vierecks einzudringen. Sepphoris, Nazareth, Tiberias und Kapernaum, um dort Kirchen griechisch-römischen Typs zu Ehren Christi errichten zu können. Noch nie war es einem Heidenchristen gelungen, in dieses Ghetto einzubrechen. Nur er, der Rasse nach ein Hebräer, der Religion nach ein Ebionit, mit der Großkirche verbunden, konnte als Brücke dienen. Die Juden, die laut Epiphanius Josef am Bau der Kirche in Tiberias hindern, sind nach Meinung Testers aus dem Kontext als Judenchristen zu verstehen. Denn sie stützen sich auf Magie, nehmen das Gottesurteil in geweihtem Wasser an, gelten nur als Söhne von Gottesmördern und nicht selbst als solche und bekennen schließlich auch, dass der einzige Gott die Christen schützt. Damit ist Tester der Tendenz des Textes von Epiphanius in keiner Weise gerecht geworden. An einer frühen und wohl judenchristlichen Gemeinde in Kapernaum dürfte jedoch nicht zu zweifeln sein. Dies legen hebräische, aramäische und syrische Schriftreste nahe, die zusammen mit viel zahlreicheren griechischen Stücken auf Fragmenten des Verputzes vom Haus Petri gefunden wurden. Einen weiteren Beleg für die Kirchenbautätigkeit Josefs hat man in der Kirche von Sepphoris zu finden geglaubt. Die aus byzantinischer Zeit stammende Kirche liegt über einer älteren, welche der Kommes Josef über einem noch aus der Zeit vor der Anerkennung des Christentums stammenden judenchristlichen Kultzentrum errichtet haben soll, das man in diversen Höhlen auf dem Kirchengelände zu erkennen vermeint. Der Umbau der Kirche ist durch eine Inschrift des frühen 6. Jahrhunderts belegt. Der in ihr genannte Bischof Marcellinus, der auch auf der Synagoge zu Jerusalem im Jahr 518 anwesend war, Ein anderer Bischof von Sepphoris war schon 451 auf dem Konzil von Chalcedon, soll der erste heidenchristliche Bischof von Diocesarea gewesen sein. Leider geht auch diese Deutung weit über das Beweisbare hinaus. Kaum besser ist die Beweislage in Nazareth. Beba Gatti, der hier die Ausgrabungen geleitet hat, sieht unter der Verkündigungsbasilika und unter der Josefskirche altchristliche Reste, gibt aber auch die Schwierigkeiten einer genauen Chronologie zu. Er nimmt an, dass das erste Gebäude über der Verkündigungsgrotte im 2. oder 3. Jahrhundert errichtet wurde und Synagogenform hatte. Die in den Fels gegrabenen Getreidesilos, die schon im 1. Jahrhundert benutzt wurden, hätten den Judenchristen für die Taufe gedient. Auch Graffiti scheinen dem Ausgräber die judenchristliche Gegenwart zu bestätigen. Insgesamt ist die Argumentation für eine solche Zuordnung von Grabungsfunden bisher aber alles andere als überzeugend und besonders auch die Tendenz, sämtliche Höhlen, die einmal kultisch verwendet worden sein können, Judenchristen zuzuweisen, nicht wirklich abzusichern. Ja, hier wird natürlich auch ein gewisser Konflikt zwischen Juden und Heidenchristen postuliert, was eben, man auch sieht, dass das ziemlich schwierig nachzuweisen ist. Sehen wir uns einiges davon mal im Bild an. Ja, das ist also innerhalb der modernen Verkündigungskirche von Nazareth die Höhle, die als die Verkündigungsgrotte gilt, die sich wirklich in den alten Ausgrabungen aus byzantinischer Zeit von Nazareth befinden. Und da eben die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, das als eine judenchristliche Kirche oder einen judenchristlichen Verehrungsort zu sehen. Kafarnaum hatten wir ja hier schon die Luftaufnahme gesehen, wo einmal hier, manche nennen es ein UFO. Das ist die moderne Kirche, die über dem Haus des Petrus errichtet worden ist, so vor etwa, aber es dürften schon 30 Jahre, glaube ich, sein. Und das hier eben die byzantinische Synagoge. So sieht das die Reste unter der modernen Kirche. Die hat man also so gebaut, dass die Ausgrabungen weiter sichtbar sind und die Kirche hat auch selber so zum Teil einen Glasfußboden, wo man das sehen kann. Also das ist das sind die äußere Mauer hier, das ist das Oktagon, das eben aus der späteren byzantinischen Zeit stammt und die Mauern da drin, das Haus des Petrus. Das sah vor dem Bau der modernen Kirche sah das so aus. Da kann man das Oktagon noch ein bisschen besser erkennen. Das sind also die Dinge sozusagen, an denen sich die Diskussion entzündet. Gleich sehen wir dann weiter mit der Synagoge, die uns noch ein bisschen mehr beschäftigen wird. Aber zuerst noch mal ein Text eben zu Nazareth, wo Stemberger eben sagt, dass man eigentlich nicht wirklich beweisen kann, ob es sich da um eine judenchristliche Gemeinde gehandelt hat. Die Ausgräber in Nazareth, wie auch in Kafarnaum, sind Franziskaner, da beide Gelände den Franziskanern gehören. Also einerseits schon professionelle Archäologen, aber sie haben durchaus natürlich auch ihre theologischen Richtungen, wo sie gerne die Archäologie einordnen möchten. Ich habe hier noch eine Interpretation zu der Kirche in Nazareth, wie sie in dem heutigen franziskanischen Pilger und Reiseführer durch das Heilige Land erscheint, noch also als ein bisschen Gegensatz zu dem, was Stemberger sagt, gebracht. Da heißt es: Die erste Nachricht von einer Kirche in Nazareth ist merkwürdig jung. Sie stammt vom anonymen Pilger von Piacenza um 570 nach. Andererseits bezeugen die Reste, die man gefunden hat, dass es in Nazareth schon längst eine, ja sogar mehrere Kirchen gegeben hat. Es sieht also so aus, als ob es in Nazareth Christen gab, die man aber wenig besucht hat, also wenige Pilger, die dort vorbeigekommen sind. Das Rätsel löst sich, wenn man in Betracht zieht, dass es sich um Judenchristen handelte, die den Christen aus dem Heidentum abhold waren und umgekehrt. Gerade der Pilger von Piacenza trägt einiges bei, diese Vermutung wahrscheinlich zu machen. Schreibt er doch außerdem: In jener Stadt, also in Nazareth, sind die hebräischen Frauen so reizend, dass es in jenem Land keine schöneren Hebräerinnen gibt. Sie sagen, die heilige Maria habe ihnen das verliehen, denn diese halten sie für ihre Verwandte. Und während es sonst bei den Hebräern gegen die Christen keine Freundlichkeit gibt, sind jene Frauen voll aller Freundlichkeit. Der Text ist zunächst mysteriös. Was sind das für Hebräerinnen, Jüdinnen, die sich zur Gottesmutter Maria als ihre Verwandten bekennen? Es müssen Judenchristinnen sein. Unter dieser Annahme löst sich auch eine weitere Merkwürdigkeit auf. Die Judenchristen mögen die Heidenchristen nicht, aber in Nazareth scheint das Eis gebrochen. Soweit erklärlich, dass wir vorher nur geringe Nachrichten über Nazareth haben. Ja, also das gibt uns so ein bisschen einen Einblick über die Diskussion, welche Art von Christen in Nazareth und Kapernaum gewohnt haben. Man sieht auch, wie schwierig das eigentlich zu interpretieren ist. Es ist vielleicht gar nicht mal so anders, wie es auch mit archäologischen Orten, die mit der hebräischen Bibel verbunden sind, wo es ja auch große Diskussionen gibt. Bestätigen die das, was die Bibel sagt, oder stehen sie im Widerspruch dagegen? Und auch hier, einige Jahrhunderte später, sehen wir, dass wir auch Schwierigkeiten haben, und auch da haben wir auch noch viel weniger schriftliche Texte, wirklich die archäologischen Funde zu interpretieren. Ja, sind bis jetzt Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer?
Ja, auf der Seite 2 verstehe ich die Argumentation nicht. Und zwar Seite 2 unten. Die Juden, die laut Epiphanius Josef am Bau der Kirche in Tibasine, sind nach Meinung Etestas aus dem Kontext als Judenchristen zu verstehen. Denn, Begründung, sie stützen sich auf Magie, nehmen das Gottesurteil in geweihtem Wasser an, gelten nur als Söhne von Gottes und so weiter. Also diese Argumentation verstehe ich überhaupt
Ja,
nicht. Ich
ist ein
verstehe es
bisschen
nicht.
kompliziert ausgedrückt. Also
Ja.
an dem Text von Epiphanius, wo ein Stück, den ich weggelassen habe, wo es eben darum ging, dass die Juden ihm Schwierigkeiten gemacht haben, als er die Kirche in Tiberias bauen will. Diese Schwierigkeiten sind wirklich alle möglichen Versuche mit Magie oder so, den Bau der Kirche zu verhindern. Aber es geschehen dann eben Wunder, die die Juden daran hindern. Und mit der Magie würde ich auch sagen, warum es Juden Christen sein müssen, die
Ja.
Magie benutzen und nicht Juden sein können, ist mir weniger klar. Das Zweite eben, sie nehmen das Gottesurteil in geweihtem Wasser an. Das geweihtes Wasser ist eben in christlichem Sinne geweihtes Wasser. Und wenn sie das akzeptieren, soll das sozusagen ein Anerkennen der christlichen Religion bedeuten. Und das Zweite meint natürlich, also offensichtlich ist es für Epiphanius selbstverständlich, dass die Juden als Gottesmörder gelten, weil sie Jesus gekreuzigt
So.
haben. Das ist ein Vorwurf, der eigentlich zum ersten Mal in der Osterpredigt von Meliton von Sardes um 160 etwa erhoben wird. Aber sie werden eben von Epiphanius nicht Gottesmörder, sondern Söhne von Gottesmördern genannt. Und daraus könnte man schließen, dass sie eben selber sich schon zu Jesus bekehrt haben und deswegen zwar ihrer Abstammung nach nicht so ganz koscher sind, aber selber eben nicht mehr als Gottesmörder gelten. Das ist, ja, aber Stemberger sagt ja auch, dass die Argumentation etwas hinkend ist und keineswegs zwingend ist. Denn man könnte gerade, würde mir jetzt einfallen, man könnte ja auch sagen, Söhne von Gottesmördern, weil es ja nicht mehr die Generation derer ist, die Jesus getötet hat. Also das könnte man auch anders interpretieren, wenn man wollte. Ja, also da sieht man, solche Beispiele zeigen, wie oft wirklich Ausgräbern die Fantasie durchgeht, wenn sie gerne etwas beweisen möchten und dann die Dinge anpassen an das, was passend erscheint. Ja, dann werfen wir noch mal einen Blick auf die Synagoge von Kapernaum. Ja, das ist also die Synagoge. Wollte noch einen zurück. Das will er jetzt nicht. Doch. Aus der byzantinischen Zeit. Die drei Schiffe hat, man sieht die Säulen, die noch übrig sind, also durchaus imposanter Bau. Das hier ist die Vorderfront, da sieht man eben auch das unterschiedliche Baumaterial, was wir da vorsehen. Das sind die Ausgrabungen aus dem 1. Jahrhundert, eben die Häuser aus Basaltstein aus der Zeit Jesu, während die Synagoge aus Kalkstein gebaut ist. Und hier sieht man eben, das ist auch mit meinem Schild gekennzeichnet, wie die byzantinische Synagoge, also das sind die weißen Steine, auf den Überresten der Synagoge aus der Zeit Jesu drauf sitzt. Das sind die Basaltsteine. Und das wird uns gleich noch bei dem franziskanischen Text interessieren. Wir sehen hier, wie die erste Reihe der byzantinischen Synagoge, die Steine sind ja hier so behauen, dass man das Fundament der älteren Synagoge nicht ändern musste. Man hätte ja genauso gut umgekehrt sagen können, wir möchten die Steine alle gleich groß haben und nehmen daher die Steinreihe von der älteren Synagoge weg. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat stattdessen Steine in der ersten Reihe der neuen Synagoge so hingesetzt, dass die eben unterschiedlich tief sind und man auf die Weise das unterschiedliche Bodenniveau ausgleicht. Wie das interpretiert wird, sehen wir dann gleich noch. Also das sind die Überreste sehr eindrucksvoll von der Synagoge und die Frage, die sich eben stellt, wie ist es möglich, dass im selben Dorf, in einem Abstand von wenigen Metern, eben das Haus des Petrus, das schon Kirche geworden ist, sich befindet und eine jüdische Synagoge. Und dass man die Frage stellt, zeigt natürlich auch schon ein bisschen, dass man irgendwie den gewissen Eindruck hat, das kann nicht sein. Aber vielleicht kann es eben doch sein, wenn wir es ja so sehen. Auch da ist Stemberger wieder ganz gut, um die verschiedenen Argumente zusammenzufassen. Kafarnaum ist jene Synagoge, die wesentlich zum Umschwung in der Synagogendatierung beigetragen hat. Der Hauptraum der Synagoge misst 24,4 mal 18,65 Meter. Er war durch zwei Reihen von je sieben Säulen gegliedert. Zwei weitere Säulen befanden sich in der Mitte der Nordseite. Der Boden bestand aus großen Steinplatten, die Wände waren mit farbigem Stuck bedeckt. Reiche Reliefverzierungen schmückten die Außenseite. Später wurden sie zum Teil beschädigt, vielleicht absichtlich von jüdischen Bildgegnern. Der Südfassade war eine über 3 Meter breite Terrasse vorgelagert, auf der Ostseite ein geschlossener Kolonnadenhof. Der gesamte Komplex wurde über einem ehemaligen Wohnviertel auf einer eigens dafür aufgeführten Basaltplattform errichtet. Früher sah man in der Synagoge von Kafarnaum ein klassisches Beispiel des frühen galiläischen Synagogentyps. Die Ausgrabungen seit 1969 weisen jedoch auf eine Spätdatierung. Hauptargument sind die Münzfunde in den Fundamenten der Synagoge und sogar unter den Säulen. Corbo und Loffreda rechnen daher mit einem Baubeginn erst um die Mitte des 4. Jahrhunderts. Vollendet sei die Synagoge erst um die Mitte des 5. Jahrhunderts gewesen, als man den Fußboden verlegte. Terrasse und Hof gehören in das letzte Stadium des Baus, für den aber von Anfang an ein einheitlicher Plan vorlag. Zerstört wurde die Synagoge erst nach der arabischen Eroberung, spätestens um 750. Das wäre auch das Datum von einem der großen Erdbeben, bei dem in der Ecke viel zerstört worden ist. Dieser Synagogenkomplex ist neben jenem von Beit Shearim der reichste bisher freigelegte jüdische Bau des 4. Jahrhunderts. Abgesehen von der Größe der Anlage beeindruckt das Baumaterial. Die Häuser des gesamten Ortes sind auf dem lokalen Basaltstein erbaut. Einzig das christliche Oktagon und die Synagoge bestehen aus weißem, hartem Kalkstein, der wohl einige Kilometer entfernt in der Gegend um Tabqa oder auf den Hügeln nördlich von Tel Oreime gebrochen wurde. Dazu kommt die Fülle der Skulpturen, die die Außenseite der Synagoge zierten. Einen größeren Kontrast zu den bisher ausgegrabenen Wohnhäusern, die allesamt recht ärmlich sind, kann man sich kaum vorstellen. Michael Avillona betont vor allem die stilistischen Unterschiede gegenüber der Synagoge von Chamat Tiberias, die ungefähr gleichzeitig entstanden sein müsste, wenn die Spätdatierung von Kafarnaum stimmt. Also er will Argumente bringen, dass sie vielleicht doch früher ist, als die jetzigen Ausgräber annehmen. Auch seien die Kaiser Konstantin und Konstantius den Juden zu feindlich gesinnt gewesen, als dass man sich in ihrer Zeit einen solchen Bau vorstellen könne. Schließlich sah die Nähe der Synagoge zur christlichen Kultstätte, dem Haus des Petrus, zu beachten. Ein solcher Zustand könnte in unserem ökumenischen Zeitalter denkbar sein, doch scheint der Gedanke nahezu unmöglich zu sein, dass er von den byzantinischen Behörden des 4. Jahrhunderts erlaubt worden sei. Noch dazu, da hier der gesamte Schmuck der Synagoge außen angebracht ist, während sonst byzantinische Synagogen nur innen dekoriert sind. Schließlich lässt Avigona das Problem offen. Anstatt zu sagen, dass ein solcher Synagogenbau unter den Kaisern des 4. Jahrhunderts kaum denkbar sei, müssen wir wohl angesichts der Grabungsergebnisse die Spätdatierung als den Tatsachen entsprechend anerkennen. Zu korrigieren ist eher unser Urteil über die Auswirkung der Judenpolitik von Konstantin und Konstantius auf die Juden Palästinas. Auch ist die Nachbarschaft von Kirche und Synagoge kein solches Problem. Das Nebeneinander bestünde auch bei früherer Datierung der Synagoge, allerdings mit dem Unterschied, dass im 3. Jahrhundert, wo der Staat ja noch heidnisch ist, der Staat gewiss nicht zugunsten der christlichen Gemeinde eingegriffen hätte. Überdies ist dann die Entscheidung des Papstes Gregor des Großen, wenn auch für Italien getroffen und nicht so direkt übertragbar, zu erinnern, dass Juden ihre Synagogen nur dort nicht errichten dürfen, wo der Lärm ihres Gottesdienstes den Christlichen stören könnte. Schließlich waren die Juden hier in Kafarnaum im Zentrum ihres eigenen Siedlungsgebiets. Hier haben sie gewiss dem Vordringen des Christentums gewehrt, soweit es ihnen möglich war. Eine Unterdrückung der Juden Palästinas in dieser Zeit ist nicht nachgewiesen, ebenso wenig eine Behinderung des Synagogenbaus. Auch wenn, wie Jevin annimmt, die Synagoge des benachbarten Chorasin im Aufstand gegen Gallus, das wäre also 351 bis 54, zerstört wurde, wäre der fast gleichzeitige Beginn des Synagogenbaus in Kafarnaum zwar erstaunlich, aber nicht unvorstellbar. Zaferis, der den östlichen, der griechischen Kirche angehörigen Teil von Kafarnaum ausgegraben hat, rechnet aufgrund der Synagoge mit einer großen und wohlhabenden jüdischen Gemeinde, die von Handel, Fischerei und Landwirtschaft lebte. Die christliche Kirche sei hingegen eine unter christlichem, kirchlichem oder politischem Druck entstandene Gedenkstätte, die keine christliche Gemeinde voraussetze. Die neuesten Grabungen durch Lofreda lassen jedoch eine solche Hypothese nicht zu. In fast allen bisher ausgegrabenen Wohnhäusern in Kafarnaum fand man byzantinische Tonscherben aus dem 5. und 6. Jahrhundert mit Kreuzzeichen. Daher schließt Lofreda auf eine vorwiegend, wenn nicht ausschließlich, christliche Bevölkerung von Kafarnaum so sehr, dass die monumentale Synagoge von allen Seiten von christlichen Vierteln eingekreist war. Nach den bisher veröffentlichten Funden wäre zwar denkbar, dass es erst im 5. Jahrhundert zu einer ziemlich raschen Verdrängung der jüdischen Gemeinde durch die christliche gekommen ist. Der Gedanke an eine Finanzierung des Baus mit auswärtigen Mitteln könnte deshalb naheliegen. Doch von wem und aus welchen Motiven? Corbo denkt an den kaiserlich-römischen Staatsschatz zur Zeit von Julian dem Abtrünnigen, der Kaiser, der nochmal versucht hat, das Heidentum im Römischen Reich zu restaurieren. Das ist jedoch nicht gut vorstellbar. Soll Julian neben dem Projekt des Tempels in Jerusalem auch noch Synagogen gefördert haben? Dort wäre ja nicht geopfert worden, woran allein ihm lag, also Opfer für den Segen des Kaisers natürlich. Und sollte er wirklich zur Finanzierung von Synagogen beigetragen haben, warum ausgerechnet in Kafarnaum? Wäre nicht eher mit der Hilfe des Patriarchenhauses zu rechnen, das vielleicht in dieser Gegend auch Besitzungen gehabt hat? Unter Umständen wäre in dem Projekt eine bewusste Stärkung der jüdischen Gemeinde gegenüber dem Christentum zu sehen, das sich hier auszubreiten versuchte. Dies schiene als Motiv für eine Fremdfinanzierung plausibler als die Religionspolitik des nur wenige Monate herrschenden Julian. Doch würden wir in diesem Fall inschriftliche Belege erwarten, die es leider nicht gibt. Somit bleiben viele Rätsel bestehen. Jedenfalls aber ist die Synagoge von Kafarnaum ein starkes Argument gegen die These, einer schnellen und geradlinigen Verschlechterung der Lage der Juden Palästinas im 4. Jahrhundert. Also man könnte sagen, die Positionen gehen eigentlich zu sagen, war das Ganze eigentlich eine jüdische Stadt und dann ist die Synagoge kein Problem. Man muss dann erklären, wo die Kirche herkommt, die dann vielleicht eben nur ein Gedenkort ist, der von Pilgern bewohnt wird. Oder war das Ganze schon eher ein christlicher Ort und die Juden haben irgendwie noch versucht, mit der Synagoge noch irgendwelchen Einfluss zu behalten? Und die Franziskaner, denen offensichtlich das Judenchristentum in Kapernaum und Nazareth sehr wichtig ist, versuchen auch da in die Richtung zu gehen. Also in dem franziskanischen Reiseführer heißt es auch zu einem der, genau das ich vorhin gezeigt habe, im Bild, dem Übergang von der Synagoge aus der Zeit Jesu zu der byzantinischen Synagoge. Ein interessantes und auch für den Laien sichtbares Detail ist die Baufuge zwischen den Basaltmauern des Vorgängerbaus und der weißen Kalksteinsynagoge. Betrachtet man die westliche Außenmauer, erkennt man, dass die oberste Schicht von Basaltsteinen leicht geneigt ist. Beim Neubau der Synagoge hat man sie nicht eingeebnet, sondern man hat die Kalksteine sorgfältig auf diese Neigung hin behauen. Außerdem ist an der Eingangstreppe eine der Kalksteinstufen so behauen, dass sie eine alte Basaltstufe überwölbt, ohne sie zu zerstören. Es gibt dafür keine architektonische Erklärung. War der Vorgängerbau erhaltungs- bei verehrungswürdig als Synagoge Jesu? Dies wirft freilich eine weitere Frage auf. Warum sollten Juden im 5. Jahrhundert die Spuren Jesu verehrt haben? Hier findet sich eine aufschlussreiche Parallele in der jüdischen Gemeinde, oder sollte man sie judenchristlich nennen, von Nazareth. Dort rühmten sich zumindest die Jüdinnen der Verwandtschaft Mariens. Sollten die Juden von Kapernaum noch einen Schritt weiter gegangen sein und die Erinnerung an Jesus in Ehren gehalten? Also dann wäre irgendwo der Gedanke, dass die Synagoge von Kapernaum eine judenchristliche Synagoge wäre. Und dann hätte man vielleicht auch kein Problem mehr mit der Kirche, denn dann würde dann sozusagen dieser doppelten Identität von Judenchristen entsprechen. Aber wir sehen eben, es sind Theorien da, aber wir können es nicht wirklich wissen. Und wir sehen, wie unklar trotz aller Ausgrabungen uns eigentlich immer noch die Identität der Menschen von Galiläa in dieser Zeit ist. Ja, sind dazu noch Fragen?
Ja.
Ja, Frau Wichtbauer.
Ich habe gelesen, dass es die Pflicht der Juden in der Diaspora, also überall war, Abgaben zu leisten, eigentlich für den Tempel in Jerusalem, der ja nun nicht mehr existierte. Kann es nicht sein, dass die Gelder dann quasi nach Kapernaum geflossen sind? Es hieß, der Patriarch hatte da große Besitzungen, aber er hätte wohl nicht an der Finanzierung teilgenommen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
Also ich weiß im Moment nicht, ob es irgendwie belegt ist, dass nach der Tempelzerstörung noch weitere Zahlungen geschickt wurden. Denn der Unterschied war ja, dass im Tempel wirklich für alle Juden auf der ganzen Welt geopfert worden ist, während die Synagoge in Kapernaum genauso gut wie die Synagoge von Rom ist. Also sozusagen, da hat man eigentlich keinen Vorteil. Aber wenn es aber ist, halt eigentlich immer und gibt es bis heute eben fromme Juden, die die Ansiedlung im Land Israel fördern möchten und die Gelder dafür zahlen. Also von daher kann es durchaus sein, dass Juden aus der Diaspora Gelder in das Land Israel geschickt haben. Das Naheliegendste wäre wahrscheinlich, das an den Patriarchen zu schicken und der dann ja vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, aus diesen ausländischen Geldern auch Bauten wie den in Kapernaum zu errichten. Die Theorie ist genauso gut, würde ich sagen, wie all die anderen Theorien, die man nicht beweisen kann. Es ist zumindest möglich.
Ja, also es ist ja ein imposanter Bau. Also das
Ja.
muss man schon sagen, sehr, sehr groß dimensioniert. Das heißt, er setzt ja eigentlich eine große jüdische Gemeinde voraus. Sonst würde man da nicht so ein großes Gebäude errichten. Könnte es nicht, also diese These, Kapernaum jetzt christlich, Gedenkstätte, Das ist für mich eigentlich plausibel. Also dann gibt es ja auch keine Störungen. Aber diese Bestimmung von Papst Gregor, die galt ja, wie es hier heißt, auch nur für Italien, also nicht für das ganze Reich. Und ich habe gelesen, Papst Gregor wäre dem Judentum nicht so feindlich gesinnt gewesen. Das habe ich in irgendeinem Buch zum Thema biblische Stätten und so weiter gelesen. Gleiches gilt auch, obwohl es hier anders behauptet wird, für Kaiser Konstantin und Konstantius. Also so feindlich gesinnt, wie hier behauptet wird, waren sie eigentlich nicht, obwohl sie natürlich das Christentum bevorzugt haben, aber noch nicht zur Staatsreligion erklärt haben. Das ist ja erst durch Theodosius gekommen. Also
Ja, aber
in
das
dieser
ist ja auch
Zeit.
das, was gerade Stemberger auch ein bisschen zeigen möchte. Also selbst wenn
Ja.
man gewisse, wir würden es heute Juden diskriminierende Gesetze erlässt, die Juden auch gewisse Positionen vielleicht nicht ermöglichen, muss das nicht heißen, also die Juden waren immer noch eine erlaubte Religion. Es ist niemand auf die Idee gekommen, Synagogengottesdienste zu verbieten. Und wir sehen de facto, also Kafarnaum ist nicht das Einzige. Es gibt in Galiläa mehrere Dutzend Synagogen in dieser Zeit und manche von denen sind ähnlich imposant wie die von Kafarnaum. Also man kann
Also.
durchaus im 4., 5. Jahrhundert von einer Blüte jüdischen Lebens in ganz
Also.
Galiläa sprechen. Und man kann es einerseits eben so sehen, vielleicht war der Arm der nicht so lang, dass er bis nach Galiläa gekommen ist, was ja eben nicht im Gegensatz zu Jerusalem, was sie ja wirklich als christliche Stadt neu gestaltet haben. Vielleicht war ihnen das auch nicht so wichtig. Und es gibt ja auch lokale Dynamik. Man kann nicht, selbst wenn es für das ganze Römische Reich Gesetze gibt, kann man nicht sicher sein, dass das an allen Orten gleich durchgesetzt wird. Und wenn eben auch gerade Galiläa auch demografisch gesehen das Zentrum des Judentums war, ist durchaus möglich, dass da Dinge noch gegangen sind, die woanders vielleicht schon nicht mehr gegangen wären. Das,
Ah ja. Eine weitere Frage zum Darstellung, zum Bildverbot. Davon ist ja auch die Rede. Wie weit geht das eigentlich in der jüdischen Religion? Vom Islam weiß man es, aber da weiß ich es eigentlich nicht so.
wir werden gleich noch in den Fußbodenmosaiken ganz klare figürliche Darstellungen sehen. De facto ist es unterschiedlich. Also bei Herodes, der nun wirklich nicht der allerfrömmste Jude war, haben wir in den meisten seiner Mosaiken sieht man, dass er sich gescheut hat, menschliche Darstellungen zu machen. Also da wollte er wohl auch die jüdischen Eiferer seiner Zeit nicht noch mehr gegen ihn einnehmen. Also es gibt diese Tendenz, keine menschlichen und teilweise sogar keine tierischen Darstellungen zu haben. Aber wie wir gleich sehen werden, es gibt auch durchaus solche Darstellungen. Und oft gerade in Zeiten, wo das Judentum sich wohl nicht bedroht gefühlt hat. Und auch die Rechtfertigung, die in den rabbinischen Quellen gegeben wird, ist zu sagen, das Bildergebot kommt aus dem Verbot, kommt aus einer Zeit, wo die Bilder als Götzen gesehen wurden. In unserer Zeit, wo das Heidentum ja eigentlich schon am Ende ist, sind das Kunstwerke. Sie haben keine religiöse Bedeutung mehr und in dem Sinne werden sie harmlos sozusagen. Und da, wenn man und von daher gerade in Zeiten, wo das Judentum sich eigentlich einigermaßen sicher gefühlt hat, findet man eher solche figürlichen Darstellungen als in Zeiten, wo man sich in sich selbst zusammenziehen musste und dann solche Offenheit nicht hatte. Ja, dann sehen wir uns vielleicht gleich diese Fußbodenmosaike an. Ja, das hier ist jetzt der moderne schützende Überbau über der Synagoge von Chamat Tiberias, die am südlichen Ende von Tiberias liegt, wo eben schon in der alten Zeit die heißen Quellen von Tiberias waren. Man könnte sagen, eine Art Kurort. Und da hat man eben auch eine Synagoge gefunden, jetzt weniger in ihren Mauern beeindruckend, aber mit einem sehr schönen Fußbodenmosaik, nämlich diesem hier. Und wir werden gleich sehen, dass es offensichtlich ein mehr oder weniger festes Programm ist. Wir haben hier unten die Löwen, die so als königliche Tiere gelten, eine griechische Widmungsinschrift und dann kommen die Tierkreiszeichen. mit in den vier Ecken sind in Form von vier Frauen die unterschiedlichen Jahreszeiten dargestellt. Und in der Mitte ist der Sonnengott dargestellt und wirklich als Person. Und dann haben wir im oberen Teil, da sehen wir die beiden Menorot, die Leuchter, wie sie auch im Tempel waren. Und dann eine Tür. Die, lassen wir das erstmal als Tür stehen. Wir werden nachher sehen, es gibt eine Diskussion, soll das die Eingangstür zum Tempel symbolisieren oder den Toraschrein in der Synagoge. Aber auf jeden Fall ist das das, das ist die Richtung, also dieser obere Teil des Mosaiks ist das, was unmittelbar vor dem Toraschrein, der sich dann hier befunden hat, war. Also das ist das, was man in Chamat-Tiberias gefunden hat. Das ist das Mosaik von Beit Alpha, ein Ort, den man nicht aus Quellen kannte. Das ist heute ein Kibbuz und man hat das mehr oder weniger zufällig gefunden. Das liegt neben Beit She'an im Jordangraben, also etwa 50 Kilometer südlich von Tiberias. Und da sehen wir auch wieder hier oben diese Darstellung mit dieser Hausfront oder Toraschrein und die Menorot daneben. Wir haben hier wieder ein Tierkreiszeichen, auch hier eine Art Sonnengott, die vier Jahreszeiten und dann noch, was wir in Chamat Tiberias nicht hatten, die Bindung Isaaks wird dargestellt. Das heißt, man sieht hier die Knechte Abrahams, die den Esel verwahren, Abraham mit dem Messer in der Hand, den Widder schon hier hinten und wie der Widder dann schließlich geopfert wird. Von der künstlerischen Gestaltung her ist das total spannend, denn man sieht, das ist nicht so elegant wie das, was wir vorhin gesehen haben. Offensichtlich haben sich da eher ein paar Dorfkünstler versucht, die vielleicht das, was sie in Tiberias gesehen haben, nachmachen wollen. Aber jedenfalls, die Thematik ist genau dieselbe. Und dann eben das, was wir uns jetzt gleich genauer ansehen mit Interpretation, das ist das Fußbodenmosaik der Synagoge von Sepphoris. Dann hier noch gleich ein paar Details dazu. Also der untere Teil hier, leider ist viel davon zerstört worden, aber im Vergleich mit anderen Synagogen kann man es halt restaurieren. Wir haben hier wieder die beiden Knechte Abrahams mit dem Esel und können von dafür, daher annehmen, dass hier die Bindung Isaaks dargestellt war. Und darunter, also eigentlich als erstes Motiv, sehen wir hier noch einen Hauseingang mit einer Frauengestalt, die hier mit so einem Tuch um den Kopf ist. Und das kann man sowohl durch die Inschrift als auch durch Vergleiche sagen, das soll Genesis 18, die Verkündigung der Geburt Isaaks an Abraham und Sarah darstellen. Das kommt also als erstes. Dann kommt die Bindung Isaaks. Dann haben wir wieder dann die Tierkreiszeichen. Alle hier mit dem Unterschied, dass der Sonnengott nicht mehr eine wirkliche Person ist, sondern eher die Sonnenscheibe. Aber schon noch auf einem vierspännigen Wagen zu sehen. Und hier haben wir auch mehr hebräische Inschriften, die anderen waren teilweise griechisch. Und was hier auch schön zu sehen ist bei den vier Jahreszeiten hier, das ist die Dame, die den Winter darstellt, die ist nämlich in ein Tuch gehüllt, weil sie sich ja warm anziehen muss, während hier die Dame, die den Sommer darstellt, etwas leichter bekleidet ist. Und dann haben wir wieder den oberen Teil, wo man auch hier noch die Überreste von dieser Vorderansicht sehen kann mit den beiden Menorot. Aber im Gegensatz zu den beiden anderen Mosaiken noch viel mehr Motive, die Dinge, die zum Tempel gehörten, zeigen. Wir haben hier in der Mitte, das stellt den Tisch mit den Schaubroten dar. Das wird auch durch die Inschriften interpretiert, also man muss da nicht raten. Das hier ist der Korb, in dem die Erstlingsfrüchte dargebracht wurden. Das wird auch in der Mischna beschrieben, wie das mit einem Vogelopfer, die Vögel sieht man hier an den Rändern, zusammenging. Dann sieht man hier ein Schaf, das weist auf das tägliche Opfer von zwei Schafen am Morgen und in der Abenddämmerung hin. Hier das Wasserbecken, mit dem die Priester Hände und Füße gereinigt haben. Und hier an dieser Stelle, da ist noch eine kleine Inschrift übrig geblieben, da war Aaron, der hohe Priester, dargestellt, dessen Einweihung in sein Amt ist dargestellt. Und ja, hier kann man noch mal ein bisschen genauer die Menorah neben der Vorderansicht sehen. Und die hat ja eben auch einen Schofar, ein Widderhorn dabei. Und hier, das soll den Lulav, die den Feststrauß zu Sukkot darstellen. Also und von daher sieht man, das eine ist, sie sind alle ein bisschen, der eine ist mehr detailliert, der eine ist weniger detailliert, aber wir sehen schon, es gibt ein festes Programm. Man hat offensichtlich nicht irgendwie frei Dinge gemalt, sondern es gab eine feste Thematik und die Ausgräber der Synagoge von Sepphoris, Zev Weiss und Ehud Netzer, haben aufgrund dessen versucht, eine theologische Interpretation dieses Mosaiks zu geben, und haben sich dafür auch rabbinischer Quellen bedient. Und den Text hier habe ich ein bisschen zusammengestellt. Sie schreiben also dazu: Jede der Darstellungen im Mosaik der Synagoge ist, wie wir gesehen haben, eine ikonografische Einheit für sich. Inhaltlich und gedanklich ist jedoch jede Darstellung mit der in den benachbarten Feldern verbunden. De facto kann man auf drei Brennpunkte im Mosaik hinweisen. Im ersten Brennpunkt stehen der Besuch der Engel bei Abraham und die Bindung Isaaks. Der Tierkreis im mittleren Feld ist der zweite Brennpunkt. Und im dritten Brennpunkt befindet sich die, also er nennt das jetzt erstmal die architektonische Vorderansicht, mit ihren Symbolen daneben. Die Weihe Aarons mit dem täglichen Opfer, der Tisch mit den Schaubroten und der Korb mit den Erstlingsfrüchten. Diese drei Zentren schließen sich unserer Meinung nach zu einer Aussage zusammen, die hinter der Anlage des Gesamtmosaiks steht. Das erste Thema benennen sie mit die Verheißung. Der erste Brennpunkt befindet sich in den drei dem Eingang in den Saal am nächsten liegenden Feldern, unterhalb des Tierkreises. Die Felder sind entsprechend des Ablaufs der in ihnen beschriebenen Ereignisse gemäß der biblischen Erzählung angeordnet. Zuerst kommen die Engel zu Abraham und kündigen ihm die bevorstehende Geburt Isaaks an. Und siehe, nachdem Isaak geboren wurde, will Abraham seinen Sohn als Brandopfer darbringen. Er ist bereit, den Willen Gottes ohne Einspruch zu erfüllen. Aber angesichts dieser vollkommenen Treue hindert Gott ihn daran, sein Tun auszuführen. Schließlich bringt Abraham den Widder als Opfer anstelle Isaaks dar und spricht ein Gebet, steht so nicht in der Bibel, aber hat der Midrasch ergänzt, wie es der Midrasch beschreibt. Herr der Welten, als du zu mir sagtest, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, hätte ich antworten können, gestern hast du mir gesagt, denn in Isaak wird dir Samen genannt werden. Und jetzt sagst du zu mir, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, und opfere ihn. Gott behüte, das habe ich nicht getan. Also ich habe keine Vorwürfe an Gott gemacht, sondern habe mein Erbarmen überwunden, um deinen Willen zu tun. So sei es wohlgefällig vor dir, ewiger unser Gott, dass du, wenn die Kinder Isaaks in Bedrängnis sein werden, dich dieser Bindung erinnerst und von Erbarmen über sie erfüllt wirst. Dieses Gebet ist nach einem anderen Midrasch, der Psikta der Rav Kahana, der Anlass für die zweite Offenbarung Gottes an Abraham. Weil du dies getan hast und mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, werde ich dich segnen, ja segnen, und deinen Samen vermehren, ja vermehren, wie die Sterne des Himmels und den Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und er wird das Tor seiner Feinde erben, weil du auf meine Stimme gehört hast. Die Verheißung des künftigen Samens Abrahams bildet die Grundlage der Darstellungen, die vor uns liegen. Mit anderen Worten, Gott hat Abraham nicht nur geschworen, dass sein Sohn Isaak ihn beerben werde, sondern dass er seine Nachkommen zahlreich machen, segnen und vor jedem Unglück retten wird. Die Mosaikdarstellungen wollen nicht nur die biblische Erzählung selbst darstellen, sondern die in ihr verborgene Verheißung für die Zukunft veranschaulichen. Diese Verheißung ist, wie wir sehen werden, ein wesentlicher Teil der gesamten ikonografischen Anordnung. Und hier sehen wir eine Deutung der Bindung Isaaks, die nur eine Verpflichtung Gottes ableitet als Anerkennung dafür, dass Abraham bereit war, Isaak zu opfern, künftig die Nachkommen Isaaks aus jeder Not zu retten. Und das ist wirklich etwas, was eigentlich schon in der Zeit des Zweiten Tempels und dann auch noch mehr in der byzantinischen Zeit in der jüdischen Theologie wichtig wird, vielleicht auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Verfolgungen zu sagen, wir haben eigentlich dieses Versprechen Gottes. Diese Texte sind auch eingegangen in die Liturgie von Rosh Hashanah, von Neujahr, wo ja auch der Shofar geblasen wird, unter anderem in Erinnerung an das Horn des Widders von Isaak. Und auch da dieser Gedanke, dass Gott sich Isaaks erinnern möge, um sein Volk zu retten, zum Ausdruck kommt. Also das wäre der erste Teil. Dann geht es zu dem Tierkreis, was Sie als Thema überschreiben mit Gott im Zentrum der Schöpfung. Der Tierkreis ist, wie gesagt, der zweite Brennpunkt. Seine Platzierung im Zentrum des Fußbodens bezeugt seine zentrale Rolle in der ikonografischen Anordnung und seine Funktion als Bindeglied zwischen den verschiedenen Themen. Obwohl alle Themen, aus denen der Tierkreis zusammengesetzt ist, aus der römischen und byzantinischen Kunst bekannt sind, ist ihre Verbindung zu einer Gesamtanordnung einzigartig in der Synagogenkunst. Die wichtige Frage, was der Tierkreis im Zentrum des Fußbodens der Synagogen eigentlich symbolisiere, hat die Forscher nicht wenig beschäftigt. Allen war klar, dass diesem Motiv eine besondere Bedeutung zugemessen wurde, um deren Willen sein Platz gerade im Zentrum des Fußbodens festgelegt wurde. Manche versuchten, ihn mit dem jüdischen Kalender zu verbinden. Andere maßen ihm kosmische oder sogar astrologische Symbolik bei. Und manche sahen in ihm eine Art Schlüssel für die Rezitierung liturgischer Dichtung in der Synagoge. Es scheint, dass der Tierkreis vor allem den Segen, der in der göttlichen Ordnung der Schöpfung liegt, darstellt. Diese Ordnung kommt zum Ausdruck in der Darstellung der Jahreszeiten, der Tierkreiszeichen, der Monate und der Gestirne, die alle für den zyklischen Verlauf der Natur, das Wachstum und die Ernte verantwortlich sind. Die Darstellung von Helios im Zentrum des Tierkreises symbolisiert demnach den Platz der Sonne im Zentrum des Universums. Die Vermenschlichung der Sonne als Wagenlenker existiert auch in den Midrashim unserer Weisen seligen Angedenkens. Sein Wagen ist purpur. Ein Vers aus dem Hohen Lied wird so interpretiert, das ist die Sonne, die nach oben, also in den Himmel gegeben ist, in ihrem Wagen fährt und die Welt erleuchtet. Wie du sagst, wie ein Bräutigam aus seinem Trauhimmel herausgeht, aus Psalm 19. Und durch die Kraft der Sonne fallen die Regen, durch die Kraft der Sonne bringt die Erde Früchte hervor. Helios als Lenker eines vierspännigen Wagens, der eine Kugel und eine Peitsche hält und dessen rechte Hand zum Zeichen des Segens ausgestreckt ist, symbolisiert in der römischen Kunst den Gott als Führer der Welt. Im 3. Jahrhundert identifizierten sich einige Kaiser mit dem Sonnengott. Und seit den Tagen Konstantins waren der Kaiser und sein Patron Helios eins. In der spätrömischen Kunst wird der Kaiser als Herr der Welt dargestellt, als Kosmokrator in der Gestalt des Sol Invictus, des unbesiegten Gottes, der mit Pracht und Herrlichkeit angetan, mit allen Zeichen seiner Herrschaft in seinem Wagen fährt. Helios' Eigenschaften als Einzelherrscher, der seine Welt leitet, dienten auch in anderen Religionen als Metapher. Helios wurde gelegentlich mit Mithras dargestellt und selbst Jesus wird manchmal in Gestalt der aufgehenden Sonne beschrieben. Wie ist also die Gestalt des Helios im Tierkreis einer jüdischen Synagoge zu verstehen? Soll er in seiner Gestalt nur die Funktion der Sonne im Zentrum des Universums veranschaulichen, wie es auch der Midrasch sagt, oder haben wir eine komplexere und tiefere Metapher vor uns? Im Talmud findet sich eine Erörterung über den Stab und die Kugel, die Zeichen der Macht eines Herrschers in der Welt, und darin ist die Auslegung von Rabbi Sera, dem Sohn von Rabbi Abahu, eingebunden. Ein König aus Fleisch und Blut hat einen Patron. In dieser Eparchie ist er ein Herrscher, vielleicht aber nicht in einer anderen. Und wenn du sagst Kosmokrator, Herrscher auf dem Festland, aber vielleicht nicht auf dem Meer. Aber mit dem Heiligen gepriesen sei er, ist es nicht so. Herrscher auf dem Meer und Herrscher auf dem Festland. Die Auslegung beruht auf der Gegenüberstellung der Macht des Kaisers, des Herrschers der Welt, des Kosmokrators und Gottes, der nach den Worten Rabbi Seeras der wahre Kosmokrator ist. Er ist Herrscher auf dem Meer und auf dem Festland und es liegt in seiner Hand, alles zu tun. Die Sonne hat zwar einen zentralen Platz in der Weltordnung, wie es im Mosaik erscheint, aber schlussendlich ist es Gott, der die ganze Schöpfung dirigiert. Die Darstellung der Gestalt des Helios im Tierkreis will also nicht Gott in menschlichen Begriffen darstellen, sondern nur auf allegorische Weise die Macht und das Vermögen Gottes in der Welt symbolisieren. Um diesen Vergleich verständlich zu machen, musste der Künstler die bekannte Zeichensprache benutzen. Helios in der Mitte des Tierkreises symbolisiert unserer Ansicht nach die Macht und das Vermögen Gottes als des einzigen Dirigenten des Universums und der Schöpfung. Möglicherweise hat man es in Sepphoris wegen der schwerwiegenden Bedeutung, die sich aus der hier vorgeschlagenen Deutung ergibt, vermieden, die Gestalt des Helios darzustellen. Im Gegensatz zu Chamma Tiberias und Bet Alpha zum Beispiel. Man kann daraus nichts über den Grad des religiösen Eifers oder die antiheidnische Einstellung der Besucher der Synagoge von Sepphoris folgern. Denn in ihrem Tierkreis selbst sind mythologische Gestalten eingebunden, wie der Kentaur. Sowohl die Fülle der Beispiele, die der archäologische Befund zutage gebracht hat, als auch das Wissen darum, dass die Macht des Götzendienstes in der Zeit des Talmuds erloschen war, schließen diese Möglichkeit aus. Man könnte auch sagen, dass hier diese Interpretation vielleicht auch fast staatsgefährdend ist, könnte man sagen, zu sagen, nicht der Kaiser ist der Weltherrscher, sondern Gott ist der Weltherrscher. Und das ist natürlich auch eine sowohl sehr mutige als auch eine subversive Darstellung ist. Ja, dann kommt der dritte Teil, den Sie mit die Erlösung überschreiben. Im dritten und letzten Brennpunkt des Mosaiks befinden sich die Felder oberhalb des Tierkreises. Die architektonische Vorderansicht im zweiten Feld wirft, obwohl sie in der jüdischen Kunst sehr verbreitet ist, schwere Fragen auf, die eigentlich bis heute keine klare und akzeptierte Antwort hinsichtlich ihrer Bedeutung und der Bedeutung der ihr beigegebenen jüdischen Symbole bekommen hat. Manche sind der Meinung, dass sie in Fußbodenmosaiken den Toraschrein, der sich in den Synagogen befand, symbolisierte, so wie er tatsächlich aussah. Einer anderen Meinung nach sind die vor uns liegenden Darstellungen mit dem Tempel und seinem Kult verbunden und sie symbolisieren in der Kunst die messianische Sehnsucht nach dem Wiederaufbau des Landes und der Neuerrichtung des Tempels auf dem Berg Moria. Und manche sagen, dass die Vorderansicht und die übrigen Gegenstände beides gemeinsam symbolisieren. Im Fall von Sepphoris weisen die Hinzufügung der Schaufel und der Zangen, Kultgegenstände, die den Gottesdienst im Tempel auszeichnen, zu den üblichen Gegenständen und vor allem die Platzierung der Gegenstände in der Abfolge von Darstellungen, die mit dem Opferkult und dem Tempel verbunden sind, auf die Möglichkeit hin, dass in diesem Mosaik die Darstellungen gerade die Wohnstätte und den Tempel symbolisieren. Aber warum wurden der Tisch der Schaubrote und der Korb der Erstlingsfrüchte hinzugefügt? Diese beiden Darstellungen fügen sich in eine ikonografische Anlage ein, hinter der eine präzise und klare Aussage steht, die sich auch in den Worten des Midrasch findet. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Als ihr die Schaubrote dargebracht habt, habt ihr wenig gesät und viel eingebracht. Aber jetzt sät ihr viel und bringt wenig ein. Denn der Feigenbaum blüht nicht, seitdem die Erstlingsfrüchte abgeschafft wurden. Es gibt kein Vieh mehr, seit das tägliche Opfer abgeschafft wurde. Rabban Shimon ben Gamliel sagte: Seit dem Tag, an dem der Tempel zerstört wurde, gibt es keinen Tag ohne Fluch, wie es heißt, und Gott zürnt an jedem Tag. Aber in der künftigen Welt bringt der Heilige, gepriesen sei er, die Segnungen, die er gegeben hatte, zurück, wie es heißt, und ihr Berge Israels, eure Zweige werden geben und eure Früchte werden tragen für mein Volk Israel, denn bald werden sie kommen. Die drei Bestandteile, die im Midrasch einen zentralen Platz einnehmen, erscheinen nebeneinander im vierten Streifen des Mosaiks von Sepphoris. Die Einbindung der drei Bestandteile, die die lebensnotwendigen Bedürfnisse des Menschen darstellen, Brot, Früchte und Fleisch, in die ikonografische Gesamtanlage, ist also eine Aussage mit einer klaren eschatologischen Botschaft. Sie wurden nicht nur gewählt, um das materielle Gut, das in der Welt war, als der Tempel bestand, zu beschreiben, sondern um der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass, so wie der Heilige gepriesen sei er in der Vergangenheit, seine Welt dann dank des Tempelgottesdienstes mit allem Guten gefüllt hat, er auch in der Zukunft sein Volk erlösen, den Tempel aus seinen Ruinen aufbauen, seine Gegenwart in ihm walten lassen und der Welt das Gute zurückgeben wird. Diese eschatologische Botschaft, die die Weltsicht der Juden im Land Israel und ihre religiösen Bestrebungen zum Ausdruck bringt, ist wie ein roter Faden in das ganze Mosaik hineingewebt. Und jetzt nach diesen drei Teilen der Versuch, das als Gesamtheit zu sehen, liest man das Mosaik in seiner Gesamtheit als eine komponierte Anlage, enthüllt sich die Bedeutung jedes einzelnen der Brennpunkte aus der Gesamtbotschaft. Der Besuch der Engel bei Abraham und die Bindung Isaaks symbolisieren die Verheißung. Der Tierkreis bringt die Zentralität Gottes in der Schöpfung, der Verheißung und der Erlösung zum Ausdruck. Während die architektonische Fauna-Ansicht und die übrigen mit der Wohnstätte und dem Tempel verbundenen Symbole die künftige Erlösung symbolisieren. Die Bindung Isaaks wird bekanntermaßen häufig als Grund für die Rettung Israels in der Vergangenheit oder in der Gegenwart und für seine künftige Erlösung gesehen. Aber sie hat einen weiteren wichtigen Aspekt, der mit dem Opferdienst im Tempel verbunden ist. Die Verbindung beruht nicht nur auf der Identifizierung des Berges Moria mit dem Ort der Bindung, auf dem später der Tempel gebaut wurde, sondern auch darauf, dass die Opfer und besonders die beiden Schafe des Tagesopfers der Tradition nach Gott an die Bindung Isaaks erinnern sollen. An demselben Tag, an dem unser Vater Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte, setzte der Heilige, gepriesen sei er, zwei Schafe fest, eines am Morgen und eines in der Abenddämmerung, wie es heißt, das eine Schaf eben aus der Beschreibung der Opfer in Numeri, und dieser Text erscheint auch auf dem Fußbodenmosaik in Sepphoris. Und warum all das? Damit in der Stunde, in der Israel die Tagesopfer auf dem Altar darbringt und diesen Vers liest und er schlachtet ihn an der Seite des Altars, nördlich vor dem Ewigen, Gott sich der Bindung Isaaks, des Sohnes Abrahams, erinnert. Das Wort Zafonna, was eben wörtlich nördlich bedeutet, wird in der uns vorliegenden Auslegung in der Bedeutung von Hatzpana, Verbergen einer Sache, gedeutet. Das heißt, dass die Erinnerung an die Bindung Isaaks für immer im Gedächtnis Gottes verborgen ist. Der Opferdienst im Tempel soll also nach dieser Auslegung Gott an seine Verheißung an Abraham, dass er mit dessen künftigen Kindeskindern sein und sie vor jeder Katastrophe retten wird, erinnern. Die Errichtung des Tempels am erwählten Ort und die Erneuerung des Opferdienstes in ihm werden der Welt das materiale Gute zurückgeben. Aber dies wird nur der Anfang der verheißenen Erlösung sein. Auch die Befreiung vom Joch Roms, wie auch beispielsweise die Sühne der Schuld, sind Teil der Erlösung, die der Opferdienst näher bringt. Die Felder, die den Dienst im Tempel darstellen, sind also keine anachronistischen Darstellungen der Wohnstätte oder des Tempels, der zerstört wurde, sondern Ausdruck der Hoffnung auf den Neubau des Tempels auf dem Berg Moria und die künftige Erlösung der Kindeskinder Abrahams, die in den Herzen aller Juden schlug. Ja, also hier eine Interpretation, die wirklich auch einmal die Bedeutung der Hoffnung auf die Wiedererrichtung des Tempels auch in dieser Zeit zeigt, dass durchaus nicht unumstritten ist. Es gibt auch Interpretationen, die eben auch eher sagen, das rabbinische Judentum hat sich eigentlich mit der Tora und dem Synagogengottesdienst ganz gut arrangiert, aber hier sehen wir durchaus, dass der Tempel doch noch seine Bedeutung behält. Ja, sind dazu Fragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer?
Ja, nach meinem Dafürhalten wird hier ganz, ganz viel hineininterpretiert. Und der zweite Schwerpunkt, nämlich, es ist ja Übernahme römisch-antikes Kulturguts, also in jüdischen Kontext, das wird nach meinem Dafürhalten zu wenig thematisiert. Es ist hier viel Mischna, Aber für mich zu viel, zu wenig kontextuelles antikes Gut beschrieben. Und wenn der Autor sagt, seit den Tagen Konstantins waren der Kaiser und sein Patron Helios eins, dann muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Das hätte Konstantin, der dem Christengott die Ehre gab, das hätte er so nicht akzeptiert. Das wäre ja blasphemisch gewesen. Das wäre ja ganz fürchterlich gewesen, wenn er sich als Helios gesehen hätte. So, und das Interessante ist, dass, ich weiß nicht, wie Sie das jetzt übersetzt haben, dass dieser Autor auch jetzt nicht einfach Sonne sagt, sondern Helios. Und damit wird ja klar, dass es sich um römisch-hellenistisch-antikisches Kulturgut handelt. Und ich finde, das hätte er in seiner Interpretation betonen müssen. Denn dieser Mittelteil des Mosaiks, den findet man in vielen, vielen anderen Mosaiken auch. Das ist also ganz typisch. So, und das wird einfach unter den Tisch gewischt und oder unter den Tisch geschoben und da wird sofort eine Mischna beschworen. Das ist gar nicht nötig. Nein, das ist nicht nötig. Da könnte man sich wirklich dann ja an dem römisch-hellenistischen oder ich weiß nicht, Kulturgut, das könnte man als solches erwähnen. Ja, oder zu sagen, ja, Jesus in Gestalt der aufgehenden Sonne beschrieben, in Gestalt beschrieben, ist auch ein bisschen schief. Natürlich Sol Invictus, ja, das ja, aber das Ganze hat in diesem Bereich irgendwie für mich eine Schlagseite, die ich so nicht akzeptieren kann. Ist mir zu viel Mischna.
Die Formulierungen sind ein bisschen schwach manchmal, würde ich Ihnen durchaus zustimmen. Der Helios steht so, also das griechische Wort Helios in hebräischen Buchstaben transkribiert, so ist es also im hebräischen Text und von daher habe ich es dann eben auch so mit dem Namen gelassen. Und offensichtlich geht er auch davon aus, dass die hebräischen Leser wissen, dass Helios der Sonnengott ist, was man bei heutigen Israelis, würde ich sagen, nicht unbedingt voraussetzen kann. Die Frage, was er damit meint, der Kaiser und sein Patron Helios waren eins. Ich glaube, er will schon nicht, denn er hat ja vorher gesagt, also, dass die heidnischen Kaiser sich selber mit dem Sonnengott identifiziert haben. Ihm ist natürlich klar, dass das mit Konstantin nicht geht, sondern da eher der Gedanke, sie sind insofern eins, als Konstantin der Kaiser von Gottes Gnaden ist. Ich vermute, dass er es so meint, aber die Formulierung ist wirklich nicht ganz gelungen. Und natürlich ist die Frage da, wie weit ist es hier eben etwas genuin Jüdisches, wie weit ist es Adoption von griechisch-römischer Kultur? Sie schreiben ja auch ein paar Zeilen später, dass der Künstler die Gedanken in der bekannten, also der römisch-hellenistischen Zeichensprache zum Ausdruck bringen musste. Ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, dass die Mischna ja auch ein Text ist, der vom Hellenismus beeinflusst ist und auch die Midrashim. Da gibt es heute auch Forscher, die sagen, also obwohl es eben das hebräisch- und das aramäischsprachige Judentum im Gegensatz zum griechischsprachigen Judentum gibt, aber es gibt ab dem 2. Jahrhundert vor spätestens, es gibt kein Judentum mehr, das nicht vom Hellenismus beeinflusst ist. Alle sind es in der einen oder anderen Weise. Es gibt eben jemanden wie Philo, der so weit gegangen ist, wirklich allegorische griechische Methoden zu benutzen, der nur Griechisch geschrieben hat. Aber selbst die aramäisch schreibenden Rabbiner haben natürlich auch das gemacht. Und man merkt es ja auch in Midrashim immer wieder, wie viel griechische Wörter auch benutzt werden. Stemberger hat auch an einer anderen Stelle, die ich beim Durchsehen gefunden habe, beschreibt da auch, wie wirklich eben gerade der Hof des Patriarchen natürlich auch ein Ort griechisch-römischer Kultur war. Denn der Patriarch war einerseits das religiöse Oberhaupt der Juden, aber er war auch der Mann, der sozusagen die politische Vertretung der Juden gegenüber dem Kaiser war. Und muss von daher, also erstens musste er Griechisch können, vermutlich auch Latein. Und aus Korrespondenzen sehen wir, es reichte nicht einfach nur Griechisch zu können. Man musste griechische Mythologie können, man musste Anspielungen aus Homer begreifen. Und Stemberger schreibt das sogar ein bisschen leger. Es scheint, dass die Patriarchen sich ganz gut gefühlt haben in dieser Kultur. Und ich hatte Ihnen ja auch beim letzten Mal aus Sepphoris gezeigt, das Mosaik, was den Zyklus des Dionysos darstellt. Das stammt aus der Zeit von Rabbi Judah Hanassi aus dem 3. Jahrhundert. Und manche meinen sogar, vielleicht war das sogar sein Haus, was dann eben heißen würde, der jüdische Patriarch hat auf seinem Mosaikfußboden den Dionysos dargestellt. Also es ist völlig klar, dass da eine gewisse Integration da ist und es schon schwer zu sagen ist, etwas ist genuin jüdisch und überhaupt nicht hellenistisch-römisch beeinflusst. Und ich denke, was Sie halt hier versuchen, ist, warum eben die Mishnah und die Midrashim gebracht werden, um zu zeigen, wie das eben auch schon in Texten in das Judentum eingegangen ist, natürlich auch hellenistisch beeinflusst, und wie das Mosaik insofern eine bildliche Darstellung ist dessen, was man auch in rabbinischen Texten findet und die eben auch schon eine Auseinandersetzung mit der umgebenden Kultur ist und im Grunde genommen eben auch ein Weg zu sehen, wie kann man mit dem Sonnengott umgehen und ihn vielleicht sogar judaisieren, so wie das Christentum ihn ja erfolgreich christianisiert hat, geht in dem Sinne vielleicht auch. Aber man hätte sicher ein bisschen begrifflich und eben auch noch mal ein bisschen mehr zu zeigen, wie das Ganze einen heidnischen Kontext hat, hätte sicher nicht geschadet, würde ich Ihnen zustimmen. Ja, ansonsten noch Anmerkungen oder Eindrücke auch?
Es tut mir leid, dass
Ja.
ich das bei der Israelreise alles nicht gesehen habe. Oh
Sie
ja.
müssen noch mal kommen, wenn es denn hoffentlich bald
Ja,
wieder möglich wird,
also
dass Sie
das,
sagen
oh,
können.
ja, das tut mir wirklich echt leid, in Kafarnaum nicht und es, nein, nicht gesehen habe. Oh.
Wenigstens jetzt im Bild.
Ja,
Fast geht
danke
es.
schön, vielen Dank, ja.
Was geht?
Kann man ungefähr nachvollziehen, wie hoch der christliche Bevölkerungsanteil in den ersten Jahrhunderten in Palästina war? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das Christentum sich eher außerhalb Palästinas verbreitet hat.
Das stimmt sicher. Ich meine, das kann man, deutet sich ja auch schon in der Apostelgeschichte an. Also wir hören zwar von den Aposteln, die nach Samarien gehen, aber hauptsächlich sehen wir eben Petrus, der nach Joppe und Caesarea ins Mittelmeer kommt und Paulus, der ja die Missionsreisen beginnt. Also es ist keine Frage, dass die Missionserfolge des Christentums außerhalb des Landes größer sind als im Land selber. Und da gerade in dem Zusammenhang ist eben die Frage nach den Judenchristen so interessant. Ob es da, wir wissen halt, dass es die Gemeinde in Jerusalem gegeben hat, die wohl auch eine judenchristliche Gemeinde war, die ja normalerweise auf den Herrenbruder Jakobus zurückgeführt wird und von der man auch annimmt, dass sie wie die anderen Juden auch eben im Jahre 70 mit der Zerstörung Jerusalems geflohen sind, soweit sie überlebt haben. Eine Theorie ist, dass sie bis nach Jordanien geflohen sind und dann ja auch zumindest im Jerusalemer Raum wohl auch keine Christen waren zunächst mal, die vielleicht auch erst zur Zeit Konstantins kommen. Und man kann eben annehmen aus den Ausgrabungen von Kafarnaum, dass es wohl da eine christliche Gemeinschaft gegeben hat, eben bevor die große byzantinische Kirche mit dem Oktagon gebaut wird. Dieses Haus des Petrus war offensichtlich eine Hauskirche, in der man Gottesdienste gehalten hat. Aber das ist in Kafarnaum ist das wohl der einzige Fall, wo man sicher sagen kann. Nazareth eben ist nicht eindeutig zu sagen. Und von daher muss man sicher von relativ kleinen Zahlen ausgehen. Und wahrscheinlich ist es dann schon so, dass eben als Konstantin anfängt, das Christentum zu fördern und ein paar Jahrzehnte später dann Theodosius, der um, was ist 380, 390 rum, das Christentum zur Staatsreligion macht, als es opportun wird, christlich zu werden, da kommen natürlich viel mehr Leute, die sei es konvertieren. Da haben wir dann auch die Blüte des Mönchtums, vor allem in der judäischen Wüste, wo ein großer Zuwachs da ist. Aber das ist wahrscheinlich wirklich erst anzunehmen in der Zeit, wo es opportun zu sein fängt, zu sein, Christ zu werden. Und auf die, ja.
Und als Helena da, oder Helena anfing, die christlichen Stätten zu suchen, dass das auch ein Anhaltspunkt war, ja, diese Stätten dann auch zu besuchen.
Ja, man überhaupt der Gedanke, natürlich, solange das Christentum noch verfolgt war, konnte man ja auch nicht pilgern, denn da konnte man sich allenfalls in Häusern treffen, aber keine Wallfahrtsorte bauen. Und natürlich war das Helenas Gedanke, an den Orten des Wirkens Jesu Kirchen zu bauen. Und parallel kommen ja auch die ersten Pilger. Also der älteste Pilger, von dem wir wissen, der Pilger von Bordeaux, der ist um 330 etwa, also genau zu der Zeit, wo Helena wirkt. Aber interessanterweise, Helena hat ja nur in Jerusalem und Umgebung gebaut. Also die Anastasis, die Auferstehungskirche in Jerusalem, die Kirche auf dem Ölberg, die Leonakirche, die Geburtskirche in Bethlehem, und die Kirche, die an den Besuch der Engel bei Abraham erinnert, in Hebron. In Galiläa hat sie nichts gebaut. Und das ist vielleicht auch so einer der Hinweise darauf, dass man da weniger die rechtgläubigen Christen hatte. Aber natürlich ist der Gedanke mit all diesen Bauten, ja, oder es wird eine Form christlicher Frömmigkeit, die Orte des Wirkens Jesu kennenzulernen. Und darum ist es eben auch so überraschend, dass vor allem Nazareth so gut wie gar nicht bei den ältesten Pilgern vorkommt. Also wir hatten eben gerade den Pilger von Piacenza, der ja erst im 6. Jahrhundert ist, das ist ziemlich spät. Und Egeria war zwar am See Genezareth, aber man merkt eben, dass durch nicht alle Pilger, die nach Jerusalem kamen, waren auch in Kafarnaum. Und das sind eben auch so die Überlegungen, was waren das für Christen? Da war irgendwas an denen zweifelhaft, dass man da lieber nicht hingekommen ist. Das sind die Dinge, die da sind. Und also von daher hatten die Orte nicht so einen riesigen Aufschwung, wie es Jerusalem hatte in der Zeit.
Nochmal
Anita.
zur,
Ja,
also
Frau Schäfer.
Entschuldigung, nochmal
Nein,
zur Synagoge. Weshalb wurde die neu gebaut? War das so, um das Judentum zu repräsentieren, oder war die alte einfach hinfällig oder gut?
meine, dass die alte baufällig war, wird man wohl annehmen können. Aber warum sie eben so groß und repräsentativ gebaut worden ist, das ist genau eine der kritischen Fragen. Ob wir wirklich eine Gemeinde haben, die so groß war, dass das für sie ein Zweckbau war, oder eben der Versuch, in einer Stadt oder in einem Dorf, wo auch immer mehr Christen wohnen, nochmal auch die Kraft des Judentums zu zeigen, auch wenn vielleicht die Synagoge schon gar nicht mehr gebraucht wurde in solcher Größe. Das sind eben die Überlegungen, mit denen wir immer noch da sind und wahrscheinlich solange nicht irgendwelche neuen schriftlichen Quellen gefunden werden, werden wir wahrscheinlich bei solchen Hypothesen auch bleiben und mehr so den Umkreis der Fragen, die wichtig sind, sehen als Antworten darauf haben. Anita.
Ja, ich fand jetzt insgesamt interessant, dass im Grunde genommen, ich sag mal, vieles ja eigentlich umstritten ist und eigentlich klar ist, dass das, was wir immer denken, dass es ein klares Ablösen gibt von Judenchristentum, Christentum, dass es eine Feindschaft zwischen Judenchristen, Heidenchristen gibt. Das ist das, was ich auch noch an der Uni noch gelernt habe, was teilweise auch so in den Religionsbüchern noch drin steht, um es zu klassifizieren. Und ich glaube, dass es halt zwei Bewegungen gibt. Das eine ist natürlich, dass irgendwann diese Frage nach Ordnung und Rechtsgläubigkeit entsteht und man versucht es zu definieren, dass aber auf der anderen Seite es eine Orthopraxie gibt, die einfach auch eigenen Regeln im Grunde genommen folgt und diese saubere Ablösung ist in der Form nicht gegeben hat und Dinge einfach nebeneinander existieren. Und so ähnlich würde ich das auch mit
Ich das auch mit
dem
dem
Bildprogramm sehen.
Bildprogramm.
Warte
Bärbel,
mal.
kannst du dich
Bärbel,
bitte
kannst
kurz stumm schalten, sonst halt das. Ich habe gesehen, dass du dich gemeldet hast. Okay.
Ja.
Aber wenn du das gleichzeitig mit Anita machst, dann haben wir Hall. Ja, jetzt soll es wieder in Ordnung sein.
Ja, auch das Bildprogramm im Grunde genommen so ist, dass man, dass es diese klassische Feindschaft nicht gibt, sondern dass man Dinge durchaus übernimmt, die nebeneinander stehen. Auch das ist ja das, was die Frau Fischbauer, glaube ich, eben meinte. Und dass es nicht unbedingt immer heißt, dass wir das, ich sag mal, den Hellenismus überwinden, so, sondern dass wir ihn einfach stehen lassen, umdeuten können. Und das gar nicht als so ein Problem also noch nicht als so ein Problem empfunden wird. Ne? Also es ist schon klar, dass das Bildprogramm auch ein klar jüdisches ist, Aber man kann einen Teil durchaus, übernimmt ja auch, ich sag mal, diese Art des Mosaikes, die im Grunde genommen ja auch nicht traditionell jüdisch ist, sondern die von der Art her, ich sag mal, da habe ich den, in Anführungszeichen, den türkischen Teppichleger bei mir zu Hause gehabt, der das gemacht hat. Da habe ich auch kein Problem damit, so dass das aus einem anderen religiös-kulturellen Kontext kommt. Und so ist es, glaube ich, damals im Grunde genommen auch gewesen. Und wir gehen nur später hin und meinen es immer in diese konkreten Phasen einordnen zu müssen. Ich finde es total spannend, dass es eigentlich nicht so ist, dass die Phasen auch teilweise nebeneinander stehen.
Ja, und das ist wirklich auch eins der Felder, wo sich wirklich, seitdem wir beide Theologie studiert haben, eine Menge sich geändert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Auch durch eben neue Ausgrabungen, aber auch durch neue Lektüre der Texte, auch nochmal zu gucken, in welchen Fragestellungen geht man da überhaupt ran, zu sehen, dass die Dinge eben so wesentlich komplexer sind, aber eben, man sie nicht so leicht auseinander dividieren kann. Ja, Bärbel.
Ich wollte nur noch mal auf die Mosaike von der Synagoge Alpha, so hieß sie doch, ne?
Mit Alpha, ja.
In Bet Alpha hinweisen. Da kommt man ja nicht so oft hin. Ich war einmal da und die haben mich unheimlich beeindruckt in ihrer Ursprünglichkeit, eine gewisse Naivität, aber eine große Aussagekraft fand ich, zum Teil mehr als in den von Künstlern geschaffenen. Also ich war fasziniert davon, muss ich sagen. So wie moderne primitive Kunst oder so. So kam mir das vor. Wunderbar war das.
Ja, und es
Das
ist
wollte ich
natürlich
nur noch mal
auch viel
unterstreichen.
besser erhalten eigentlich als das von
Ja.
Sepphoris, wo ja auch
Ja,
große Teile
ja,
fehlen.
ja,
Ich denke
ja.
auch, dieses Primitive oder so, das hat was für sich. Und
Ja, ja.
wir haben da inzwischen
Kann
auch
man
einen sehr
stunden.
netten Film zu, wo sie wirklich so versuchen, auch eben für Kinder ansprechend darzustellen,
Ja,
wie die halt
ja.
überlegt haben, wir haben doch kein Geld, einen großen Künstler anzustellen, wie kommen wir dazu, an ein Mosaik zu kommen und auf die Weise diese
Aber das ist
darstellen.
Kunst. Das ist
Ja,
wirklich
ich würde auch
Kunst.
sagen, dass
Ja,
und zeigt
gut.
sich ja
Das.
auch, wie wirklich volkstümlich diese Sachen
Ja.
waren. Und das kann man vielleicht noch sicherer als bei den rabbinischen Texten sagen, dass wenn man,
Ja.
und man sagt ja auch heute, man kann die Rabbinen nicht automatisch mit der Synagoge gleichsetzen, denn das sind durchaus auch zwei unterschiedliche Hierarchien, sozusagen die Synagoge mit dem Volksritus, wo vielleicht auch die Priester noch eine gewisse Funktion haben, und die Rabbiner, die eigentlich ins Lehrhaus und nicht in die Synagoge gehören und die auch diskutieren, sollen wir lieber ein bisschen schneller beten, damit wir mehr Zeit zum Torastudium haben? Oder macht es Sinn, länger zu beten? Und dann der eine dem anderen vorwirft, wieso betest du so lange, sozusagen legst Gott deine Bitten für diese Welt vor, wenn es doch eigentlich wichtiger ist, Tora zu studieren und Lohn für die kommende Welt zu sammeln. Also auch, und von daher ist es durchaus möglich, dass in so einem Fußbodenmosaik vielleicht auch Dinge da sind, die anders sind, als die Rabbinen sich das gerne vorgestellt hätten, auch wenn wir hier halt in der Deutung durchaus Parallelen hatten. Aber da sind auch gewisse Spannungen zwischen diesen beiden Institutionen da. Gut, ja, also das war also wirklich so ausführlich, dass wir halt da jetzt zwei Sitzungen drauf verwandt haben. Von daher, wenn wir beim nächsten Mal dann die Traditionen über den See Genezareth und über das Arbeltal dann zusammennehmen, die auch wahrscheinlich sich ergänzen und auch mehr oder weniger aus derselben Zeit sind. Also von daher passt das durchaus. Das werden mehr wohl auch jüdische, aber auch ein paar weniger bekannte christliche Traditionen dazu werden. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich muss mich fürs nächste Mal ver